Es war immer mein Traum, auf der Hinterbühne des Theaters zu sitzen, halb anwesend, halb abwesend, da und zugleich nicht da, vor mir ein Tisch, Papier und Stift, und während vorn das Stück geprobt wird, schreibe ich die Wirklichkeit im Theater auf, unter dem reichen Wörterdach des großen Meisters Shakespeare. Das schreibt Klaus Pohl über sich selbst in seinem Theaterroman Sein oder Nichtsein. Ein Buch, das alles enthält, was das Leben ausmacht. Sprühende Energie, Lebenslust und Lebensleid, Liebe und Tod, Zweifel und Verzweiflung, Niederlage und Erfolg. Den ganzen wahnwitzigen Ernst des Lebens. Klaus Pohl ist im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben Ihren Traum verwirklicht und auf der Hinterbühne gesessen und die Wirklichkeit eines Theaterstücks, hier ist es Hamlet, aufgeschrieben. Wie kam es denn dazu?
Es war Peter Zadeks Idee, Angela Winkler, eine Frau, als Hamlet zu besetzen. Ich kannte Zadek gut, er mich, und er wusste, dass der Satz von Shakespeare auf mich perfekt zutrifft. Du hast nichts als deine gute Laune, dich zu nähern. Also der Peter Zadek liebte meine Lebensfreude, meine Schaffensfreude, meine Euphorie, die sich wenig darum scherte, wie viel davon jetzt sich in Kassengeld umsetzt. So. Und dann wusste er, dass ich Angela Winkler sehr verehre, sehr liebe, also künstlerisch, auch menschlich. Und ich war in New York damals, ich schrieb, weiß noch, in Chinatown in meinem kleinen Büro, und um mich herum waren lauter chinesische Wäschehändler, und dann schellte das zentrale Telefon: Hier ist Peter Zadek, wir können das jetzt machen, du bist Horatio. Und dann habe ich mich natürlich riesig gefreut, nach den vielen Jahren in New York, die sehr anstrengend waren und hart, aber auch komisch, nun Straßburg nach Petit France verfrachtet zu werden, um dort Hamlet zu probieren, und ich als Horatio mit meiner großen Verehrung zu Angela, und nun auch die Möglichkeit, in der Rolle sozusagen die Geschichte dieser Inszenierung aufschreiben zu können.
Und das Ganze wird ein riesiges Abenteuer, davon erzählt Ihr Buch. Aber das geht ja weit darüber hinaus, wie das ganze Buch natürlich über die Hamlet-Inszenierung herausgeht. Das ist ja auch ein poetologisches Prinzip, sozusagen auf der Hinterbühne des Lebens zu sitzen, mit dem Tisch und dem Stift. Das ist immer die Rolle des Schriftstellers, oder?
Schön, dass Sie das sagen, genau. Ich habe mich immer sehr dafür interessiert, also auch bei diesem Roman ist das ganz eklatant, sozusagen einmal die Stimmen der Menschen, die um mich herum sind, ihre Sätze einzufangen, und zwar möglichst authentisch, und ihre Geschichten. Und das hat mich immer interessiert, wie einen Diamantenschneider-Cutter, diese Diamanten zu sammeln, um sie dann in die richtige Form zu schleifen, ja? Und Erfindungen nur dort einzusetzen, wo in der Wirklichkeit etwas fehlt, was man dann mit der Fantasie bereichern kann. Ich würde nicht sagen ersetzen, aber bereichern.
Nun stand diese Shakespeare-Inszenierung von Zadek ja unter einem besonderen Stern. Also Zadek hatte in München und Wien sowas wie eine Niederlage, Verrisse erlebt mit Richard III. Er stand natürlich jetzt auch unter einem Druck. Das musste jetzt erfolgreich werden, besonders weil er den Hamlet ja schon mal als gefeierte Inszenierung erlebt hat in Bochum vor vielen Jahren. Also das war ein besonderer Druck in der Situation für ihn, oder?
In jeder Hinsicht war das der Druck besonders, weil einmal war es für ihn auch als Regisseur, ging es darum, er war 73 Jahre alt, jetzt was ganz Besonderes zu liefern. Die besondere Idee war ja, also jetzt besetzt er Angela Winkler als Hamlet. Ich meine, es haben öfter schon Frauen Hamlet gespielt, aber Angela war und ist sehr weit von der Rolle weg gewesen. Dann kam hinzu der Ulrich Wildgruber, der eben, wie Sie sagten, ein gefeierter, grandioser, genialer Hamlet gewesen ist, in Bochum 1977. Der war nun mehr oder weniger, wenn man das so sagen darf, herabgestuft als Kanzler. Und das war natürlich auch ein persönliches Spiel von dem Zadek, ihm vorzuführen, dass er jetzt alt ist und dass es einen neuen Hamlet gibt. In dieser dramatischen Konstellation ist also diese Inszenierung entstanden. Die Angela wollte das nicht spielen, sie war von den Textmassen überfordert. Hamlet hat ja den meisten Text in der dramatischen Weltliteratur. Zadek fand das ideal für diese Besetzung, weil er meinte, das war seine Prämisse, wer Hamlet spielen will, ist falsch besetzt. So. Und in dieser dialektischen Spannung von müssen und nicht wollen und nicht können, bewegte sich also Angela dazu, immer dieser grandiose Uli Wildgruber, der alte, feierte Hamlet. So. Und das führte dann dazu, dass sie das erste Mal Nach einer fulminanten Gasthausnacht, wo Uli ja auch direkt gesagt hat, du bist zu dumm für die Rolle, das Weite suchte, wo alle dann glaubten, sie hat es jetzt umgebracht. Also Theater wird ja immer alles ganz dramatisch gesehen und sie war verschwunden. So. Und dann irgendwo erfuhr man dann, dass sie also in die Vogesen, in die Berge gegangen ist und sich offenbar dort bei einem Bienenbauern versteckte im Kastanienwald. Und irgendwie fand er den Weg, fuhr dort hinauf. Und nun sahen sie das erstmal so eine Gestalt, das könnte Angela sein. Ihr Kopf und alles, sie war umschwärmt von einem riesigen Schwarm Bienen, die dann auf den Regisseur losgingen und ihn vertrieben. Das rettete Angela für 2 Nächte und Tage die Freiheit. Aber schließlich hatte sie dann doch gefunden und hat ihr versucht klarzumachen, dass ihre Flucht zur Rolle gehört. Also sie hat sie dann oben in den Bergen eingefangen und im Auto zurück nach Straßburg gebracht, wo dann die Proben weitergingen. Und dann ist sie nochmal geflüchtet nach Berlin. Und jetzt hat Uli wirklich gedacht, guck mal, jetzt muss er mich ja nehmen. Aber gleichzeitig hat er Uwe Bohm, der Laerte spielte und fit war und so, gehofft, dass er spielt, weil der ist ja im Alter. Und Uli, ich weiß nicht, hatte einen Spaziergang mit ihm in den Rheinscheunwiesen und wo er dann sagte, er muss es jetzt spielen. Und ich habe zu ihm gesagt, Uli, aber denkst du nicht, dass du jetzt ein bisschen alt bist für den Hamlet? Und er hat gesagt, nein, ich war ja auch der jüngste Lear, den es jemals gab bei Peter. Warum soll ich nicht der älteste Hamlet sein? Und ich möchte gerne einen ganz zertrümmerten Hamlet spielen. Aber Angela wurde wieder eingefangen und gegen ihre Textangst hat man nun gesagt, du kriegst, was damals neu war, so einen Ohrenstöpsel reingesetzt. Da souffliert also die Soufflöse dir den Text rein und du hast es im Ohr und dann kannst du es immer sagen. So wurde das dann gemacht. Die Soufflöse saß vielleicht 3 Meter entfernt vom Regisseur. Angela war natürlich jetzt nach der zweiten Flucht noch aufgeregter und im Widerstreit mit sich selbst und musste eigentlich jeden Satz souffliert bekommen, was den Zadek zum Wahnsinn brachte, weil er sagte, ich höre jetzt nur noch die Soufflöse, dann muss ich die inszenieren. Radio Uta Uckermark hat immer gesagt, ich muss die Soufflöse inszenieren. Und dann hatte er die Forderung, der hat gesagt, es muss jetzt ein Bunker für die Soufflöse gebaut werden. Und dieser geniale Bühnenmeister in Straßburg, Jean-Michel Jung, hat es tatsächlich fertiggebracht, über Nacht eine Art Iglu zu bauen, in den also jetzt diese Soufflöse reinkam. Wunderbar, man hörte sie nicht mehr, Angela hat den Text, aber das ging gerade mal 59 Minuten lang gut, weil dann ging in dem Bunker die Luft aus, also der war zwar schalldicht, aber auch luftdicht und die Soufflöse kam herausgestürzt, blaugrün angelaufen, kurz vorm Erstickungstod. Und also in diesem ganzen vollkommenen Wahnsinn entstand diese Inszenierung. Und das Geniale am Zadek war, dass dieser disparate Wahnsinn, der da auf der Hinterbühne und auf der Probebühne stattfand, den Kern des Stückes widerspiegelt. In Dänemark von Hamlet geht es drunter und drüber. Das Geniale an dem Regisseur Zadek war es, auch an den Schauspielern, dass er diese Temperamente und diese Extremitäten und diesen Wahnsinn ausgehalten hat und so komponiert hat, dass daraus eine ganz tolle Aufführung werden konnte.
Alles fürs Stück, alles fürs Theater. Also Angela Winkel sagt ja, er sagt dir immer wieder, ja gerade, dass du so zweifelst, das ist der Hamlet, das musst du machen. Also genau. Der Regisseur Zadek, ein ganz großer der alten Regieschule, sie beschreiben das auch schön, wie aber auch, er konnte auch die Menschen quälen und schinden.
Wie Ahab, wie so ein Kapitän, der unbedingt den Walfisch finden will. Er war unerbittlich, er ist auch nie mit uns irgendwo in ein Gasthaus gegangen. Er hat immer die Spannung gehalten. Er hat ganz tolle Einzelgespräche mit den Schauspielern geführt und jeder wusste, dass er sehr genau schauen kann, durchschauen kann, die Schauspieler mit ihren Tricks. Er hat aber alles wirklich diesem großen Ziel untergeordnet.
Aber ist auch ein bisschen schwarze Pädagogik dann dabei. Also.
Absolut, das ist es. Aber das ist eben die Frage, der Preis, heute wäre das gar nicht mehr so möglich. Aber wir waren alle bereit, diesen Preis zu zahlen. Und schließlich und endlich hat er ja dann den Walfisch, den großen, gefangen.
Ja, rief ich, wir lieben es, gequält zu werden, dadurch der Wahrheit näher zu kommen. Das steht auch in Ihrem Buch. Hört sich fast schon, ja, wenn ich das aus christlicher Perspektive sehe, nach christlich-evangelischer Askese an, sich quälen, um erlöst zu werden.
Ja, das steckt auch ein bisschen da drin natürlich. Das Christliche nimmt ja die seelischen Elemente der Menschen in ihrer Weisheit auf, in seiner Weisheit und reflektiert sie. Und natürlich drückt sich darin aus, dass eine gewisse Qual einen auch zur Wahrheit führen kann, ne?
Ihr Roman ist ein Theaterroman, also spielt mit der historischen Wirklichkeit. Die Schauspieler tragen alle Klarnamen. Ja, aber was ist Fiktion, was ist historische Wirklichkeit oder ist die Trennung nicht immer auch künstlich?
Eigentlich der Roman in seiner Gänze historische Wirklichkeit. Und es gibt kleine Momente, ich sag mal, diese Flucht von Angela, niemand wusste, wohin sie gegangen ist. Und das ist eine schöne Geschichte, als ich dann das Manuskript zum ersten Mal in dieser Form, wie Sie es jetzt kennen, fertig hatte, gab es im Januar, ich glaube 2017, eine Lesung im St. Pauli Theater, im Theatersaal. Und da war auch Angela gekommen, es war ihr Geburtstag. Und ich war aufgeregt, weil jetzt las ich ihr zum ersten Mal vor, wohin sie geflüchtet ist und wie es war. Danach kam sie zu mir und hat gesagt, sie wird niemals sagen, wohin sie wirklich geflüchtet ist, weil das ist so poetisch und schön und wahr. Und man muss dazu sagen, diese Erfindung mit den Bienen geht auch eigentlich auf sie zurück, weil sie hatte mir mal erzählt, sie musste einen schweren Operntext lernen, einen Text für eine Oper. Und sie kriegte den Text nur in den Kopf mit dem Summen der Bienen, weil in ihrem Landhaus, also wo sie auf dem Land wohnte mit ihren Kindern, war ein Bienenschwarm und dieses Summen half ihr, den Text zu lernen. Und so kam dieses Bienenmotiv zustande.
Also ihr Roman enthält gewissermaßen drei Ebenen. Da ist einmal Hamlet, also das Drama. Dann sind da die Proben auf der Bühne, diese ganze Hintergrundgeschichte. Und dann ist da ihr Roman. Das ist die dritte Ebene, die davon erzählt. Und alles steht natürlich in spannender Beziehung zueinander. Im Grunde wird Hamlet durch diese Proben schon inszeniert und auch interpretiert, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es ist in dem Sinne, wie Peter Zadek sagt, zu Angela Winkler, du bewegst dich auf einer Schwebebrücke zu der Figur. Und jede Flucht ist schon eine Bewegung hin zu der Figur. Und Hamlet selbst sagt, o Schmach und Gram, dass ich zur Welt sie einzurichten kam. Also er selbst will nicht dieser Hamlet sein. Aber die Situation zwingt ihn dazu. Und das hat Zadek eigentlich auch durch den verspäteten Text, den sie bekam, und durch viele Überraschungen mit ihr selber auch inszeniert. Ja? Also, weil Zadek mochte nicht so sehr, dass jetzt die Schauspieler mit ihrer schauspielerischen Fertigkeit ankommen und so eine Rolle spielen, sondern er wollte die Wahrheit der Schauspieler ins Spiel bringen.
In Shakespeare stehe ich dem Ewigen gegenüber. Auch das schreiben Sie in Ihrem Roman. Das hat eine ganz tiefe Bedeutung, oder?
Ja, diesen Satz sagt der Uli Wildgruber, als er da sitzt und Zigarettchen raucht, vor einer Probe, wo alle anderen sich mit Gymnastik beschäftigen, also um sich fit zu machen. Hermann Lause den Medizinball trägt und jeder also seine Übungen da macht. Und er natürlich in Vorbereitung schon auf seinen Tod, er wusste das ja, aber wir haben das ja nie so ernst genommen, weil er es dauernd gesagt hat, aber er hat so eine schöne Fähigkeit gehabt, der Uli, im Grotesken wie im Stillen, im Poetischen wie im Wilden, einen echten Ausdruck zu geben von seiner Situation, von seiner Stimmung. Ich werde nie vergessen, wie er da saß, also dieses bizarre Bild auf dieser Probenbühne, die ja eine alte Militärkanonenhalle war, die da eingerichtet wurde für die Proben. Und da saß er unter so einem zugestopften Fenster und rauchte und sagte diesen Satz, in Shakespeare stehe ich dem Ewigen gegenüber. Also jetzt schon, ich sage, kommen mir die Tränen immer noch. Das hatte so eine Berührung für mich, was er da sagte. Und ich konnte es so gut verstehen. Denn wenn man sich diese Sätze bei Shakespeare anschaut, so viele Sätze, da steht man wirklich dem Ewigen gegenüber.
Sie haben es bereits angedeutet, Ulrich Wildgruber hat sich wenig später, auch nach dieser Hamlet-Inszenierung, das Leben genommen. Todesangst als Himmelsrichtung, ruft er auch in Ihrem Roman einmal. Wie haben Sie denn Ulrich Wildgruber erlebt, dieser Lebensberserker, als der er sich immer auch gezeigt hat, dieser merkwürdige Schauspieler, der sich dann doch nie in seine rätselhafte Seele hat schauen lassen?
Ja, wie habe ich Uli Wildgruber erlebt? Also ich wurde ja 1975 als ganz junger Bursche an das Schauspielhaus in Hamburg von Ivan Nagel engagiert. Und meine erste große Rolle war der Ariel im Sturm. Sozusagen der Konterpart zum Caliban, also den Erdgeist, und den spielte Uli Wildgruber. Und nun gab es dort eine Szene, gibt es im Sturm eine Szene. Caliban versucht ja immer, den Ariel auch wieder einzufangen, was seine Mutter gemacht hatte, und diesen neuen da angekommenen König Prospero zu stürzen oder zu verjagen. Und nun wollte sich der König rächen und schickte also auf Caliban oder auf die ganzen Verschwörer einen Schwarm Wolfshunde. Und der Regisseur hatte die auch noch in Pelze gewickelt und die schossen also in der Szene, ich glaube es waren 2x4 scharfe Hunde, auf die Bühne. Und in der Bühnenmitte war eine Gasse von 1 Meter. Dort bewegte sich Uli Wildgruber und noch 2 andere Schauspieler, die Verschwörer. In einer Vorstellung riss sich ein Hund los und stürzte sich auf Uli, der wiederum glücklicherweise, muss man sagen, sehr dick mit Lehm eingeschmiert war, weil er ja in der Erde lebte. Aber er verbiss sich in Uli und die anderen, die waren alle verschwunden. Die Bühne war leer, nur noch ich war da mit meinem Gespensterkostüm, Uli und der Hund. So, und nun habe ich den Hund bellend abgelenkt vom Uli, habe selber gebellt und ihn sozusagen, ich hatte so eine Drachenmaske, von der Szene hinweggelockt. Und dann hatte ich einen riesen Applaus. Und von diesem Moment an war ich Ulis Lebensretter. Wir sind dann danach in den Reichshof gegangen und haben mehrere Whisky darauf getrunken. Und jetzt waren wir so eine Vereinigung. Es gab von mir so eine tiefe Liebe und Bewunderung für Uli Wiedkur, der ein wirklich ganz seltenes Gemisch war von größter Zartheit, größter Poesie, von größter Wildheit und Lebenslust, von Bedenkenlosigkeit und Furchtsamkeit. Also Uli war ein reines Theatergenie. Er hat auch von sich selber gesagt, im Leben bin ich eigentlich ein Feigling oder alles, was ich lebe, kann ich nur on stage, auf der Bühne leben.
Aber umso größer muss dann auch, ja, einerseits der Schock gewesen sein, als er sich das Leben...
Der Schock war insofern so groß, weil er hat es ja dauernd gesagt, er hat ja beschrieben auch, dass er spürt, dass er als Schauspieler so verfällt, dass er nicht ein Schauspieler ist, der mit Technik irgendetwas ausgleichen kann bei sich, so, dass er alles ganz aus der Seele machen muss. Wir haben dann meistens darüber lachen müssen, weil er hat dann sehr komische Witze erzählt und so, er hat immer davon erzählt, dass er auf keinen Fall in das dritte Jahrtausend will. Er sagte immer, ich bin ein Mensch des 20. Jahrhunderts, das ist das Jahrtausend von Shakespeare, ich möchte da nicht hin. Aber weil er das schon auch viel früher, immer hat er gesagt, er möchte nicht irgendwo hin, hat man mehr oder weniger darüber gelacht. Also immer dieser Witz von ihm, von den zwei Haifischen, die sich unterhalten, ja, was hast du denn gegessen? Ja, ich habe eine schwedische Jungfrau gegessen. Und der andere Haifisch sagt, aha, ich habe was viel Besseres gehabt. Ich hatte einen Schauspieler. Und dann fragt der andere, ja, was ist denn an einem Schauspieler so köstlich und lecker? Sagt er, so eine Leber und kein Rückgrat. Ulis Traum war, er wollte ein Mysterium kreieren. Er wollte verschwunden sein in der Silvesternacht. Er wollte eben, wie er sagt, am liebsten von so einem Haifisch verschlungen werden und niemand weiß, wo eigentlich jetzt Uli Wiedkur ist und dadurch hätte er in seinem Mysterium weitergelebt.
Hätte weitergelebt, aber dann nicht. Die Einsamkeit steht dann am Ende. Als Hamlet bist du der geniale Maler dieser von Mord und Verstellung bestimmten Gesellschaft. Du musst nur den Text sagen und deine Einsamkeit studieren. Also immer wieder stoßen wir auf das Motiv auch Einsamkeit, das sagt Zadek. Dann heißt es aber auch, und doch bleibt Hamlet ein ewiges Rätsel. Das hört sich nun wirklich an, als hätte Hamlet auch immer was magisch Faszinierendes, oder?
Ja, zum Beispiel allein durch diese Situation, dass nicht klar ist, hat er jetzt wirklich der Claudius, sein Onkel, also Hamlets Onkel, seinen Bruder umgebracht? Er gesteht es eigentlich in einem Gebet. Es bleibt immer vage. Es bleibt vage, was weiß die Königin? Was wissen die Beteiligten eigentlich voneinander? Und bei Hamlet ist auch das Interessante, das war auch das Besondere in dieser Arbeit mit Zadek, dass er immer wieder gesagt hat, er ist nicht nur ein Zögerer, sondern bedenk auch mal, vielleicht ist sein Zögern ein Akt, dass er darauf wartet, dass Claudius seine Tat gesteht. Also so wie eigentlich in Schuld und Sühne der Raskolnikow verfolgt wird, bis er eigentlich nicht mehr fliehen kann, bis er sagen muss, ja, ich bin's, ich war's. Ne? Und dieser schöne Gedanke, dass Hamlet das vielleicht will und all das kreiert das große Rätsel um die Figur. Also auch, dass er nicht sagen kann, okay, jetzt ist er tot und also wie viele sagen, und warum muss er den Spielverderber spielen? Was wissen die Leute? Warum kann er nicht einfach sagen, oh, so ist es jetzt und ich gebe mich mit der Situation zufrieden, weil in any case, ist der Prinz, er wäre der Nachfolger geworden. Ne?
Also diese innere Zerrissenheit, die sich natürlich auch auf sein Umfeld auswirkt, was macht er als erstes? Das, was ihm am liebsten ist, das schlägt er erstmal. Ophelia, die kriegt es zu hören. Geh doch in ein Kloster. Ja. Da beschimpft er sie. Das ist ja,
ja, er beschimpft sie, weil er nicht fassen kann. Er befindet sie auch in einem Zustand der großen Depression und er kann eigentlich nicht fassen oder glauben, dass so ein wunderbares, reines Geschöpf ihn liebt, ihn, der so unentschieden ist mit seinem Auftrag, mit seiner Situation. Und er meint aber auch noch was anderes. Er meint auch die Gefährdung in der er bereits Ophelia sieht. Denn Ophelia wird von ihrem ängstlichen Vater eigentlich zu einem Spitzel gemacht. Heute würde man sagen zum IM. Sie muss auf einmal Briefe zurückbringen, die Liebesbriefe, damit die lauschen können, was der Hamlet sagt, weil Claudius natürlich Angst hat. Er weiß, das ist die größte Gefahr für seinen Thron, für seine Stellung. Er möchte wissen, was ist mit Hamlet wirklich los? Ist er wirklich liebeskrank, liebesverrückt oder verstellt er sich nur, um ihm eine Falle zu legen, dem König, ne?
Diese Proben, von denen Sie erzählen, die finden ja in Straßburg statt. Da kommt natürlich auch das Straßburger Münster vor. Wir sitzen hier am Kölner Dom. Angela Winkler fragt Sie einmal, als Sie am Straßburger Münster vorbeigehen, ob Sie beten.
Ja.
Und Sie sagen dann, ja, wenn ich betrunken bin.
Ja.
Zitat Ende.
Und das meinte natürlich einen gesteigerten Seelenzustand. Weil als ich das erste Mal in Straßburger Münster ging, werde ich nie vergessen, es war Ostern. Und ich glaube, es war sogar Karfreitag. Damals habe ich noch getrunken. In Straßburg habe ich Wein getrunken. Ich war nicht betrunken, aber ich hatte getrunken. Und jetzt kam ich in diesen erhabenen Raum und saß da. Und es wurde eine Messe zelebriert. Und das hat mich unheimlich weinen gemacht. Und in dem Sinne meinte ich, ja, ich bete, wenn ich betrunken bin.
Beten ist ja auch immer, das schreiben ja schon die Mystiker, ein Rauschzustand, in den man sich versetzt.
Ja,
da kommt es
gar
nicht so auf den Inhalt an, sondern auf den Klang der Sprache, auf die Musik, auf den Chor.
Ich bin selber protestantisch, aber Kirche hat für mich immer sehr, sehr viel bedeutet. In Rothenburg ob der Tauber war ich von Anfang an im Jugendgottesdienst, was damals in den 60er Jahren aufkam, involviert. Im Kindergottesdienst, ich habe also den Kindergruppen in der Altersklasse 6-8 die biblische Geschichte am Sonntag erzählt. Und der Raum und der Spirit, der darin ist, hat mich immer sehr, sehr berührt. Und oft hatte ich dann auch Angst vor dieser heftigen Berührung. Aber nicht Todesangst, sondern so, wie man Scheu hat vor etwas ganz Besonderem, ne?
Es ist, hat ja auch immer was mit Wahnwitz zu tun. Wenn wir hier, wir sitzen dem Kölner Dom gegenüber,
ja,
nicht?
Ja,
1248 so ein Monstrum zu bauen,
ja,
das ist schon
ungeheuer. Und auch jetzt, wenn ich auf diesen Ausschnitt auf der Fassade schaue, geht etwas Unglaubliches auf einen über, natürlich, ja.
Bei aller Tiefe und auch Ernsthaftigkeit des Hamlets, auch ihres Romans, muss man auch eindeutig sagen, es ist ein sehr lustiges Buch mit ganz vielen Pointen. Es geht ja auch immer um das Verhältnis von Komik zur Tragik und umgekehrt. Wie gelingt es denn eigentlich, dieses Verhältnis im Lot zu halten? Oder ist die Tragik des Lebens nur zu ertragen, wenn wir sie auslachen?
Naja, das ist so mechanisch gesagt. Ich glaube, es gelingt dadurch, also durch die Beteiligten. Es sind eigentlich alle, haben das Tragische erlebt im Zusammenspiel mit dem Komischen. Diese Shakespeare-Arbeit, diese Hamlet-Arbeit hat natürlich sehr, sehr viele sehr, sehr komische Situationen produziert. Also alleine das, was ich erzählt habe mit dem Soufflierbunker. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Zadek wollte, dass Hermann Lause spielte außer dem Geist auch noch einen Totengräber. Er wollte, dass er so eine Gasmaske aufhat und so einen Müllanzug anhat, wie man sie damals im Jugoslawienkrieg auf den Amselfeldern trug. Das hatte er sich so von den Bildern angeschaut. Und jetzt sollte also Hermann Lause damit den Totengräber spielen. Und dann hat er sich wahnsinnig darüber aufgeregt. Also er hat dem Zadek gesagt, das ist Quälerei, ein Totenschädel von dem Jorik, der riecht nicht mehr, der stinkt nicht mehr. Das hat doch nichts mit dem Stück zu tun. Was hat das Amselfeld mit Hamlet zu tun? Und hat sich wahnsinnig aufgeregt, dass er also so eine Maske tragen muss. Und das war existenziell aber so unglaublich komisch. Und dann ist er natürlich erstarrt mit seiner Aufregung, weil Zadek ließ nicht mit sich reden. Also ich sage, probier's doch wenigstens mal aus. Es sieht toll aus. Und dann kam ihm Uli Wilke und sagte zu ihm, sag doch einen Einfall wie von Klaus Peimann, dann streicht er diese Gasmaske. Ja? Und so gab es tausend solche komischen Momente. Oder bei dem großen Gefecht zwischen Laertes und Hamlet, das Schlussgefecht. Und dann verletzen die sich, weil sie so wahnsinnig fechten, weil der Fechtmeister eine irre Choreografie einstudiert hat und das Ganze aus der Psychologie der Figuren entwickelte. Und jetzt haben die den Überblick verloren und haben sich tatsächlich verletzt. Beide flogen erstmal in Ohnmacht. Der Uwe Bohm, als er dann aufwachte aus der Ohnmacht, hörte eben, wie Zadek gesagt, so könnt ihr nicht fechten. Ihr müsst langsam schnell fechten. Ihr müsst die Figuren aus dem Kopf raustun. Ihr müsst bewusst fechten und nicht in den Figuren. Und da hat er einen Anfall bekommen und hat gesagt, wie, das ist der Höhepunkt meiner Figur, du streichst mir das Gefecht. Und jetzt fing er an zu sagen, was er alles für Forderungen von Frauen, die Kinder von ihm haben, er hat und dass er das dann gar nicht bezahlen kann, wenn er nicht mit dem Gefecht großartig vorkommt. Und so gesellte sich zu jeder Tragik das Komische. wie Bruder und Schwester. Und das war gar nicht so sehr, dass er sagt, jetzt sind wir auch mal komisch, weil es tragisch ist, sondern die Tragik hat das erzwungen. Und dadurch entstand eine wirklich mystische Balance. Und das hatte sicher auch mit Peter Zadig zu tun, der was sehr Rabbinisches hat und auch die Geduld hatte, diese Dinge stattfinden zu lassen, der nicht gleich kam und so auf Ergebnis gearbeitet hat, sondern gesagt, eigentlich ist das das Ergebnis, ja.
Sie sagten jetzt, der auch was Rabbinisches hatte, nicht? Also
ja,
der wirklich so jongliert hat auch, ja. Nicht? Wie auch der Shakespeare-Text ja auch biblische Dimensionen hat, was
auf
die Tiefe
Fall,
des
ja,
Textes betrifft.
Ja. Der Brudermord, also das ist Kain und Abel und wie man das vertuscht und wie jemand mit Schuld umgeht, wie jemand versucht zu beten, wie ein Mann nicht beten kann, das ist absolut biblisch, absolut.
Ja, dieses Beuge die Knie, ich meine, das sind ja auch alle schon.
Ja, alles, da, ja, also auch der Versuch, nicht so glatt zu sein, der Versuch, eine Form fürs Geständnis zu bringen. Das Geständnis stottert vielleicht mehr, aber er kann nur glatt sprechen, ne? Weil er ja so ein König ist, ne? Der immer Reden halten muss.
Vielen Dank, Klaus Pohl. Sein oder nicht sein, das ist ein genialer Theaterroman. Man kann ihn auch eigentlich als Hamlet-Interpretation lesen, besser als jeder Deutschunterricht oder Hamlet-Proseminar allemal. Todtraurig, urkomisch, eine Feier der Kunst des intensiven Lebens, des Zweifelns und Gelingens. Erschienen ist Sein oder nicht sein im Galliani Verlag Berlin. Das Buch hat 287 Seiten, kostet 23 Euro. Sehr herzlichen Dank für das Gespräch.
Ihnen auch, ja.